Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Hi Leute, Dominik Schottner ist am Mikrofon. Komische Gefühle, die ich da manchmal habe. Bei kleinen Kindern vor allem und eigentlich nur bei meinen eigenen. Da kriege ich manchmal so ein Cuteness-Overkill. Da denke ich, ach, wie süß seid ihr denn, dass ich in den Oberarm von den Kleinen beißen will. Tue ich natürlich nicht, aber dieses Gefühl ist da für eine Millisekunde. Und es gibt sogar einen Namen dafür. Cute Aggression. Warum aber gibt's sowas? Und wer außer mir hat es noch? Darüber wollen wir reden in diesem Ab 21 Podcast mit der Psychologin Jana Lüttke. Kleiner Spoiler, ich bin nicht allein mit diesem Gefühl. Gott sei Dank. Ihre Gefühle aus gesundheitlichen Gründen nicht im Griff hat Leonie. Bei ihr wurde das Borderline-Syndrom festgestellt und sie erzählt uns, wie das Leben damit ist. Unser Psychologe Andreas Knuff, der gibt uns ein paar Tipps mit, wie wir unsere Emotionen kontrollieren können. Aber jetzt will ich erstmal von Jana Lüttke wissen, woher diese cute Aggression eigentlich kommt.
Die einfachste Erklärung ist, dass wir genau in diesem Moment, wo wir sehr, sehr intensive positive Emotionen haben, an der Grenze der Kontrollierbarkeit sind. Und dass sowas wie ein Schutzmechanismus zu Hilfe kommt, der andere Emotionsausdrücke zulässt, um dadurch eine Regulation unserer eigenen Emotionen noch möglich zu machen.
Also wenn ich da stehe und meinen Sohn beobachte, wie er vor sich hin gluckst und irgendwelche lustigen Faxen macht auf dem Wickeltisch, dann bin ich so sehr überfordert, dass ich denke,
Nicht so sehr überfordert, sondern es ist ein sehr, sehr intensives, positives Gefühl.
Ja.
Zu intensiv kann eventuell irgendwann gefährlich werden, weil wir sie dann nur noch schwer kontrollieren können.
Jetzt habe ich aber Gott sei Dank weder den einen noch den anderen Sohn jemals gebissen. Also ich kann es ja kontrollieren dann in dem Fall.
Man kann den Handlungsimpuls des Negativen kontrollieren. In dem Moment, wo wir sozusagen auch einen negativen Gefühlsausdruck zulassen, haben wir damit die Möglichkeit, dieses intensive, positive Gefühl wieder etwas besser in den Griff zu bekommen.
Ah, okay. Also, weil mir scheint es dann oft so, dass dieses negative Gefühl, das ich für so eine Millisekunde ja nur habe irgendwie, dass das stärker ist als die große, überbordende Liebe, die man jetzt in dem Fall Kinder zum Beispiel hat.
Wenn dieses kurzzeitige negative Gefühl ja in der Lage sein soll, die überschießende positive Emotion ein bisschen zu regulieren, dann sollte sie ja auch relativ intensiv sein. Wenn es nur ein ganz, ganz kleiner Tick negativer Emotionen wäre, würde es wahrscheinlich nicht ausreichen.
Hm. Wenn ich das jetzt Leuten erzähle, und das tun wir jetzt ja hier im Radio gerade, dann können viele das möglicherweise nicht nachvollziehen, aber einige dann auch schon, die dann so halb stumm und ein bisschen verschämt dann möglicherweise nicken. Empfinden Menschen diese emotionale Gegenreaktion denn unterschiedlich oder empfinden es doch eher viele oder die Mehrheit vielleicht sogar?
Also dieses spezifische Beispiel, was ja jetzt angebracht wurde, dass wir eine sehr, sehr intensive positive Emotion haben, die nicht nur mit einem positiven Emotionsausdruck oder einem positiven Ausdruck, sondern an irgendeiner Stelle auch mit einem negativen Ausdruck verbunden ist, scheint relativ besonders zu sein und insgesamt relativ selten zu sein. Was wir wahrscheinlich häufiger kennen, ist das, was wir als gemischte Emotion bezeichnen, dass wir in einer bestimmten Situation beides haben. Also wir haben unseren letzten Schultag und fühlen uns sowohl glücklich als auch gleichzeitig ein bisschen traurig, weil wir hier irgendwie Abschied nehmen müssen. Das ist das Verbreitetere, aber dass wir wirklich dieses Gefühl haben, wir haben eigentlich eine positive Emotion, die ist ganz intensiv und plötzlich kommt irgendwas Negatives rein. Das scheint relativ besonders zu sein und wenn man sich die wissenschaftliche Literatur anschaut, dann sieht man darüber auch relativ wenig Forschung und wenig Theorie, was ein Zeichen dafür ist, dass es auch sehr selten ist.
Ah ja, also ich bin selten in der Hinsicht.
An der Stelle sind Sie selten und damit auch besonders. Ich meine, man muss das ja nur von der richtigen Seite betrachten.
Okay.
Dann klingt's viel.
Danke, das freut mich. Also jetzt nehmen wir mal an, dass es vielleicht doch ein paar Hörerinnen und Hörer auch nicht nur interessiert, sondern vielleicht sogar auch betrifft. Mhm. Funktioniert das denn nicht nur bei kleinen Kindern, sondern vielleicht auch bei Tieren? Viele haben ja Hunde oder Katzen.
Ja, also wenn man sich mal anschaut, die 2, 3 Studien, die es dazu gibt, was ist das Material oder das Stimulusmaterial, mit dem sie probieren, genau so eine Situation hervorzurufen. Sie präsentieren Bilder von kleinen Kindern, die wir als besonders süß empfinden, oder auch Bilder von Tieren, insbesondere Tierbabys, die wir als süß empfinden. Und wenn man sozusagen dieses Cuteness, also wie süß finde ich das denn, wenn man das ein bisschen manipuliert, dann kann man mit einer höheren oder einer geringeren Wahrscheinlichkeit dieses Cute Aggression hervorrufen. Aber nicht bei allen, sondern nur bei einigen.
Ja, und weiß man aus der Forschung auch, ob die dann gerne die Tierbabys beißen wollen, so wie ich meine Kinder? Oder was für Aggressionen hegen die dann gegen die?
Beißen wird jetzt nicht für alle berichtet, sondern eher, dass man das Gefühl hat, man möchte eine aggressive Verhaltensweise zeigen. So wird es zusammengefasst. Hm. In welche Richtung das jetzt genau geht, das ist nicht so genau beschrieben, als dass ich jetzt sagen könnte, es ist immer beißen. Hm.
Gibt es denn da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen?
Also die wenige Forschung, die es dazu gibt, legt keinen Geschlechtsunterschied nahe. Mhm. Was nicht heißt, dass es den nicht gibt, aber wie es bei relativ seltenen Phänomenen der Fall ist, ist auch nicht so viel Wissen darüber da. In Bezug auf diese gemischten Emotionen, die wir manchmal haben, ist eigentlich nicht wirklich ein Geschlechtsunterschied bekannt.
Okay, dann wollen wir diese wenigen Erkenntnisse, die es gibt, noch ein allerletztes bisschen ausschlachten. Ja. Kommt es denn auch in anderen Teilen der Welt vor? Sprich, ist Cute Aggression kultur- und sprachenunabhängig? Also kann es auch am Wickeltisch in Ecuador und Kenia passieren?
Also wie es bisher erklärt wird, würde ich sagen, ja, es sollte überall vorkommen, wo sehr, sehr intensive Emotionen auftreten. Hm. Also es gibt nichts, was irgendwie darauf hinweist, dass das jetzt eine spezifische oder kulturspezifische Prägung ist, die als Ursache bekannt ist, sondern es geht wirklich darum, dass das relativ grundlegend erklärt wird, dass das grundlegende Mechanismen mit sind. Immer wenn wir in eine Richtung sehr, sehr intensiv reagieren, dann würden wir gerne mit einer auch teilweise automatischen Gegenreaktion wieder in einen angenehmen Normalzustand gelangen. Und das kann eben dazu führen, dass wir diese Gegenreaktion uns wirklich sehr, sehr bewusst machen. Und dass die scheinbar dann auch manchmal als unpassend empfunden wird. Das ist ja das, was Sie erleben, wenn Sie das Gefühl haben, ich will jetzt zubeißen.
Gibt es denn auch andere Emotionen, bei denen wir gegensteuern?
Gegensteuern wäre ja eher sowas wie, man sitzt in einem Theaterstück, was eigentlich sehr, sehr traurig ist. In dem Moment, wo die traurige Situation ihren Höhepunkt erreicht, fängt man plötzlich an zu kichern. Mhm. Wäre ja auch so eine Reaktion, mit der man sich probiert erstmal gegen dieses sehr, sehr intensive negative Gefühl nicht ein bisschen zu wehren, aber das leichter zu regulieren, indem man erstmal den Ausdruck einer positiven Emotion zeigt. Man weiß ja auch, wenn ich eine Emotion nachmache, dann mache ich nicht nur den Ausdruck nach, sondern irgendwann fühle ich auch ein bisschen die Emotion, die dahinter steckt. Mhm.
Das ist das, wenn man sich in eine bestimmte Stimmung reinhören will, indem man zum Beispiel traurige Musik hört. Eigentlich ist man noch fröhlich am Anfang, aber irgendwann heult man.
Irgendwann hört man, genau so. Das ist ja mit der Grundidee oder der Erklärungsansatz, der gebracht für genau dieses Cute Aggression. Ich habe also ganz, ganz viel positive Emotionen, die ich ein bisschen gegenregulieren möchte. Also wäre eine Möglichkeit, hier anzusetzen, einfach mal den Ausdruck einer negativen Emotion zu zeigen. Dann könnte die mir, also der Ausdruck helfen, auch die positive Emotion wieder ein bisschen runterzukochen. Genauso sollte es auch bei negativen Emotionen funktionieren.
In Interviews, in Gesprächen hier in der Ab 21, die wir öfter mal haben, auch mit Psychologen, kommen wir öfter mal an den Punkt, wo wir evolutionsbiologisch uns rantasten an das Phänomen. Hat das irgendeinen evolutionären Vorteil uns mal gebracht, so unsere Gefühle zu regulieren, wie wir es jetzt gerade hier besprochen haben? Also ist Cute Aggression, hat uns das irgendwann vor dem Säbelzahntiger mal bewahrt?
Vor dem Säbelzahntiger eventuell nicht, aber wir sehen uns Menschen ja als sozial interagierende Wesen. Das heißt, die Tatsache, dass ich zum Beispiel eine ganz, ganz positive Emotion habe, die so stark wird, dass ich Gefahr laufe, sie nicht mehr regulieren zu können, und ich fange an, zum Beispiel den Ausdruck einer negativen Emotion zu zeigen, könnte auch im Sinne eines Hilferufs gesehen werden. Bitte, liebe Leute gegenüber, helft mir doch, meine Emotionen wieder unter Kontrolle zu bringen. Dass das jetzt wirklich im Zusammenhang zum Beispiel mit den eigenen Kindern passiert, die ja vielleicht nicht so sehr die besten Ansprechpartner wären, um uns mit unserer Emotionsregulation zu helfen, das ist jetzt eine Sache, die wir schwer darüber erklären könnten.
Okay, dann vielleicht die letzte Frage. Muss ich mir Sorgen machen wegen meiner Emotionen?
Weil sie intensive Emotionen empfinden, nein.
Na, weil die so sind, wie sie sind in dem Fall. Ne? Kann ja auch mal sein, dass dieser FI-Schalter in unserem Kopf rausspringt und man möglicherweise einfach die Sicherung eben durchbrennt.
Nein, ich glaube, der große Unterschied ist, das, was jetzt dieses Cute Aggression wirklich ausmacht, ist, wir haben als Emotion die positive Emotion. Wir haben auch Ausdrücke für positive Emotionen. Also sie schickern mit ihrem Kind, sie streicheln ihr Kind. Und dann kommt plötzlich der Ausdruck von einer negativen Emotion dazu. Das heißt noch lange nicht, dass sie die negative Emotion in dem Moment fühlen. Es ist nur der Ausdruck da.
Ah, da ist ja so ein Unterschied zwischen der Oberfläche und dem tatsächlichen Wesen sozusagen.
Ja. Die Psychologin Jana Lüttke von der FU Berlin hat uns Cute Aggression erklärt. Ein Phänomen, das auftritt, wenn man Babys oder auch Tiere so süß findet, dass man am liebsten reinbeißen will.
Deutschlandfunk Nova.
So ein Hals, so ein Hals. Das haben, behaupte ich einfach mal, alle irgendwann mal. Beim Autofahren zum Beispiel oder wenn die beknackten Handwerker oder die Typen von der Telekom zum dritten Mal in Folge einen Termin platzen lassen. Trotzdem, wir sind uns einig, glaube ich, dass es für die Gesellschaft besser ist, wenn man sich in solchen Situationen kontrolliert, wenn man die Gefühle im Zaum halten kann. Was aber, wenn das Ganze nicht geht? Borderliner, die haben dieses Problem. Sie haben extreme Schwierigkeiten, ihre Emotionen in den Griff zu bekommen. Sie sind mal berauschend gut oder mal so richtig saumäßig tiefschwarz schlecht drauf. So wie Leonie Rachel aus Wien. Sie ist seit 15 Jahren hauptberuflich Bloggerin, verdient ihr Geld mit Markenkooperationen. Und wir haben sie angerufen auf ihrem Handy und wollten von ihr wissen, wie denn diese Stimmungsschwankungen, die sie hat, wie sie die am ehesten beschreiben würde in einem Bild.
Also wenn ich zum Beispiel meine Stimmungsschwankungen, die Tiefs, die ich da habe, verbindlichen würde, wäre es eher so ein Tornado. Das ist wie so eine Spirale nach unten. Also man verliert so die Bodenhaftung sozusagen. Dieses Gefühl, dass es nicht real ist und dass man so ein bisschen so, ja, einfach die Bodenhaftung verliert, kommt in solchen Momenten extrem stark. Und das zerreißt mich dann auch. Also ich habe das Gefühl, zu ersticken, aber gleich auch zu zerreißen. Also, dass ich das Gefühl habe, ich empfinde gar nichts und extremst viel. Also, es ist sehr chaotisch und ich finde, das versteht ein Tornado eigentlich ganz gut.
Ja, und das ist nichts, was sie als Erwachsene oder junge Frau jetzt eben erst bemerkt hat, sondern schon als Kind ist Leonie Rachel irgendwie so zwischen ihren Emotionen so hin und her geschaukelt. Aber klar, Kind konnte noch nicht so wahnsinnig groß analysieren, was da war. Ihre Mutter hat dann gesagt, so, du fängst jetzt eine Therapie an, und das war nicht die erste, sondern bis heute hat sie 3 durchgemacht. Und natürlich mit der Zeit hat Leonie dann erkannt, dass sie manchmal austickt, wie zum Beispiel in solchen Situationen.
Da gab es ein Beispiel, und zwar damals habe ich Modedesign studiert. Ich habe eine Modenschau gehabt und danach haben mich eigentlich alle Freunde umarmt und mir gratuliert. Und ein Freund hat das eben nicht gemacht und aufgrund dessen wurde ich ziemlich wütend.
Ja. Und dann ging's los. Dieser kleine Aussetzer hat dann Leonie komplett aus der Fassung gebracht. Die Meute ist dann auch weitergegangen in ein Lokal. Aber in Leonie hat es eben gebrodelt. Sie wollte dann weg von diesem Freund, der sie nicht umarmt hat, weil er war für sie ein Verräter.
Ich habe dann einfach gemerkt, ich bin sauer und bin einfach aufgestanden und gegangen. Und die anderen haben sich halt natürlich nicht ausgekannt, was los ist. Und eine Freundin ist mir gefolgt und ich war dann einfach so wütend, dass ich mein Handy vor die Füße geworfen habe. Ich habe mich irgendwie verstoßen gefühlt. Auf der einen Seite, ich habe überhaupt nicht verstanden, warum. Weil wie es ein Angriff hat sich mir gegenüber gefühlt. Aber anstatt dann nochmal nachzufragen, weil es kann ja auch einfach einen Grund geben.
Also ein Ausraster wegen einer fehlenden Umarmung, das gibt es nicht nur einmal, sondern das passiert Leonie ständig. Kleine Dinge interpretiert sie über, dann steigert sie sich rein, verliert den Kontakt zur Realität. Und ihre Stimmungsschwankungen forcieren auch zusätzlich ihren Rückzug von manchen Menschen. Und das alles hat Leonie mal aufgeschrieben in ihrem Blog, dass das mit ihren Schwankungen eben oft dazu führt, ja, dass sie Menschen von sich fernhält, einfach aus der Angst raus, wenn sie sie in so einer Phase erleben würden, dass sie sie dann nie wiedersehen wollen. Genau wie Traurigkeit aber erlebt sie auch Glück sehr überschwänglich. Und da ist dann die Frage natürlich, was löst es bei ihr so plötzlich aus?
Ich glaube, dass diese Gefühle, die ich halt so stark empfinde, oft nicht wirklich einen realen Ursprung haben, sondern sich halt einfach so für mich entwickeln. Ja, ich kann es halt nicht anders beschreiben. Ich weiß halt aber auch nicht, wie es sich anders anfühlt. Natürlich bin ich glücklich, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, wenn ich Zeit mit meinen Freunden oder Familie verbringe. Ich merke aber auch, dass ich zum Beispiel sehr, 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 sehr glücklich sein kann auf einmal, wenn ich alleine bin. Und da merke ich dann oft, dass ein bisschen sowas, würde ich jetzt mal Manisches dahinter ist, weil es ja da keinen Auslöser gibt, warum ich gerade so gute Laune habe.
Ja, Leonie inzwischen ist etwas älter geworden, hat ihre Emotionen, sagen wir, stabilisiert, unter anderem durch Yoga und Atemübungen. Und wenn ihr Freund gerade greifbar ist, dann fragt sie ihn, ob er sie mal drücken kann, weil das hilft und Leonie geht's dann besser. Im vergangenen Jahr hat sie sogar es geschafft, über ihre Krankheit zu schreiben, und dann haben ihre Werbepartner aber so reagiert.
Ich habe nach der Veröffentlichung des Beitrags definitiv mehr als die Hälfte weniger Anfragen gehabt als davor, was natürlich auch eine finanzielle Notsituation für mich dargestellt hat. Auf der anderen Seite habe ich durch diesen Beitrag und auch den Support sehr, sehr vieler Leser einfach das Gefühl gehabt, okay, ich möchte meinen Blog auch in diese Richtung verändern. Ich möchte wieder zu den persönlichen Texten zurückkehren und nicht nur über Beauty-Produkte schreiben.
Leonie Rachel, Beauty-Bloggerin aus Wien, hat uns erzählt, wie es ist, mit Stimmungsschwankungen zu leben. Nach diesem Anzeigeneinbruch, von dem sie gerade gesprochen hat, vor gut einem Jahr, läuft der Blog inzwischen wieder ganz gut. Und Leonie hat es geschafft, ihre Leserinnen und Leser für ihre Situation zu sensibilisieren.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn uns unsere Gefühle überrumpeln und wir weder ein- noch auswissen, das ist unser Thema heute hier in der Ab 21. Eben haben wir Leonie gehört, dass ihre Gefühle manchmal regelrecht von ihr Besitz ergreifen. Sie geht dann in einer Stimmung vollkommen auf, so sehr, dass sie den Bezug zur Realität verliert. Wenn das ein gutes Gefühl ist, in dem man da so stecken bleibt, kann das ja vielleicht sogar noch ganz angenehm sein. Aber was ist bei Angst? Was ist bei Wut? Was ist bei dem schlimmsten aller Gefühle, wie ich finde? Was ist bei Trauer? Da ist so ein Feststecken ja eher, kann auf jeden Fall problematisch sein irgendwie. Da würde ich ehrlich gesagt schon ganz gerne mal wissen, wie man sich da wieder rausziehen kann aus dieser Schleife und ob man das alleine schafft oder ob man da möglicherweise auch Hilfe braucht. Wir holen uns jetzt mal Antworten bei Andreas Knuff. Er ist Psychologe, er ist Therapeut und er ist Autor diverser Sachbücher zu dem Thema und jetzt am Telefon. Hallo Herr Knuff.
Ja, hallo.
Warum hängen wir denn manchmal in negativen Gefühlsschleifen fest?
Naja, das ist was total Menschliches und was stinknormales, das gehört zum Leben dazu. Schwierig wird es dann, wenn wir nicht wieder rauskommen, also in eine Gefühlsschleife reinzukommen, also zum Beispiel von tiefer Trauer berührt zu sein, das ist etwas ganz Normales. Wenn sich das dann immer weiter aufschaukelt und ich dann nach einer Stunde oder einer durchwachten Nacht darüber nachdenke, wie ich mir am besten das Leben nehmen kann, dann ist das eine Intensität, die ist dann einfach über dem, was die meisten Menschen so kennen und erlebt haben.
Manche Menschen schieben ja auch dann einfach diese Gefühle weg. Keine gute Idee wahrscheinlich, ne?
Das ist keine gute Idee, obwohl wir das meistens machen. Das ist sehr verbreitet, das haben wir alle gelernt. Das hat was mit unserer Erziehung zu tun. Wir haben den Eindruck, wenn ein unangenehmes Gefühl da ist, dann machen wir irgendwas, damit das möglichst schnell verschwindet. Wir wollen heute oft eher schöne Gefühle, angenehme, gute Gefühle haben und die unangenehmen, die sollen verschwinden. Und das Verrückte ist, wenn wir versuchen, ein unangenehmes Gefühl wegzudrücken, dann wird es nicht schwächer, sondern es wird stärker. Wir bleiben drauf sitzen sozusagen, wir werden es nicht los. Und das bedeutet genau das Gegenteil von dem, was wir oft machen, ist sinnvoll, nämlich für das Gefühl möglichst offen zu sein und innerlich bereit zu sein, das Gefühl auch tatsächlich zu fühlen.
Ist es dann gleichzeitig auch die Möglichkeit, aus dieser Gefühlsschleife auszusteigen, das Gefühl anzunehmen?
Ja, das ist spannend. Wenn ich das Gefühl annehme, wird es, und da gibt es eine ganze Menge von Studien, die das zeigen, wird es von alleine weniger, weil Gefühle, die laufen in einer Welle ab. Ein Gefühl, das flutet an, das hat einen Höhepunkt und das ebbt nach einer gewissen Zeit. Die meisten Gefühle nach ein paar Minuten schon oder noch kürzerer Zeit, manche dann dauert es etwas länger, ebbt das Gefühl wieder ab.
Jetzt ganz konkretes Beispiel, als mein Vater gestorben ist vor gut 5 Jahren. Das war wie bei vielen Menschen natürlich, wenn jemand stirbt, erstmal ein großer Schock und dann habe ich mich da so richtig reinfallen lassen. Und dann gibt es ja Leute, die sagen, Mensch, komm, lass dich da nicht so reinfallen. Aber was ist denn dann sozusagen die richtige Art und Weise, um jetzt in dem konkreten Fall mit Trauer umzugehen? Sich reinfallen lassen?
Sich für das Gefühl zu öffnen und dem Gefühl Raum zu geben, ja. Also Trauer ist wirklich das allerbeste Beispiel dafür, weil die einzige Möglichkeit, dass die Trauer irgendwann mal wieder weggeht, ist, dass ich immer wieder bereit bin, diese Trauerwellen, ne? Am Anfang sind das Riesenwellen oder es sind eigentlich keine Wellen, am Anfang ist es einfach,
ein Tsunami.
Ich bin da endlos drin einfach, ne? So, und dann nach einer Woche oder so wird das vielleicht, dann wird das so langsam weniger und dann kommt das aber immer wieder mal. Und das Beste ist, ich öffne mich jedes Mal dafür, ich sage, ah, jetzt ist das wieder da, okay. Ne? Und dann kommen die Tränen oder der Schmerz oder ne, die Gedanken an den, ne, an den verstorbenen Menschen. So, und wenn ich das immer wieder mache, ne, früher hat man vom Trauerjahr gesprochen, also das bedeutet schon nicht nur eine Woche oder so, sondern wenn ich das immer wieder mache, die Zeit, die das bei mir halt braucht, dann wird die Trauer immer schwächer und ich werde wieder offen für was Neues. Und wenn ich das nicht tue, dann passiert das, was ich bei Klienten zum Beispiel öfter erlebe, dann wird man zum Beispiel depressiv.
Woher weiß man denn, wo die Grenze liegt? Also wie viel Emotionen, wie viel Gefühl man ertragen kann, wie viel man auch möglicherweise in das Gefühl reingehen kann, ohne, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, depressiv zu werden?
Also depressiv werde ich eher, wenn ich gerade nicht ins Gefühl reingegangen bin. Ne? Ja, aber wenn ich aber merke, ich komme da überhaupt nicht mit zurecht und ich bin ganz schnell bei irgendwelchen Suchtmitteln oder irgendwelchen heiklen Sachen, die ich dann mache, oder ich werde depressiv oder ich entwickle langsam eine Angststörung, weil die Panik immer mehr wird oder so, dann kann es sein, dass ich Hilfe brauche und dann kann sein, dass es gut ist, zu gucken, wie ich da mich da nicht noch mehr hineinbegebe, sondern das eher so ein bisschen runterreguliere.
Aber kann man so pauschal wahrscheinlich nicht beantworten. Ich frage trotzdem, merkt man sowas dann, wenn das zu viel ist, oder muss man da von anderen eher drauf gestoßen werden?
Ja, da würde ich sagen, das ist sehr unterschiedlich. Ja. Also viele Menschen merken schon, oh, das ist jetzt eigentlich nicht wirklich gut, weil es passiert ja irgendwas Heikles. Also zum Beispiel, ich bin dann bei irgendwelchen Suchtmitteln, oder was sehr oft vorkommt ist, ich schlafe total schlecht oder ich bin total eingenommen. Also ich kann an gar nichts anderes mehr denken, ich bin für nichts anderes mehr offen, ich werde eben ständig überflutet von dieser Empfindung. Und wenn das jetzt nicht nur ein paar Tage anhält, sondern eine längere Zeit, dann weiß ich eigentlich schon, oh, das ist jetzt etwas ungut, da muss ich aufpassen. Aber was man schon sagen muss, heute ist es oft so, dass Leute sehr früh denken, das muss eigentlich wieder weg.
Woran liegt das, glauben Sie?
Ja, das liegt daran, dass wir eben gerne schöne Gefühle haben wollen und keine unangenehmen Gefühle, dass wir heute schnell denken, wenn ich unangenehme Gefühle habe, dann stimmt mit mir doch irgendwie was nicht, dann bin ich doch irgendwie krank. Dass also unangenehme Gefühle nicht mehr als zum Leben zugehörig verstanden werden, sondern als eigentlich etwas, was nicht richtig ist, sozusagen, und weg muss. Und wir können heute viel besser darüber sprechen, als jetzt zum Beispiel viele frühere Generationen darüber sprechen konnten. Aber bin ich auch bereit, das tatsächlich zu fühlen, ohne mich schnell abzulenken, ohne in irgendeine Aktivität zu gehen? Darf dieses Gefühl wirklich da sein? Aber auch angenehme Gefühle. Also es gibt zum Beispiel Leute, die angenehme Gefühle nicht aushalten. Das gibt's auch. Das ist ja an die Kehrseite dann quasi, ne, wo dann angenehme Gefühle ganz schnell weggedrückt werden, wo jemand ein Lob oder ein Kompliment fast gar nicht erträgt oder das dann gleich abwerten muss oder so etwas. Ne.
Viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen mögen das nicht sonderlich, da zwischen Männern und Frauen zu unterscheiden. Vielleicht auch, weil es mittlerweile so sehr viel fließender ist, die Übergänge zwischen den Geschlechtern. Trotzdem möchte ich es gern fragen, können Männer und Frauen das vielleicht unterschiedlich gut mit Gefühlsschleifen umgehen?
Also meine Erfahrung ist, dass Frauen einfach einen deutlich besseren Zugang zu ihren Gefühlen haben als Männer. Das meine ich jetzt nur als Tendenz. Ist individuell sehr unterschiedlich. Man hat was mit dem Alter zu tun und so. Aber von der Tendenz her ist das sicherlich so. Zum Beispiel sind Gefühle, die sind immer im Körper verortet. Die haben immer was mit unserer Körperempfindung zu tun. Und wenn ich einen besseren Zugang zu meinem Körper habe, habe ich automatisch einen besseren Zugang zu den Gefühlen. Und tendenziell ist meine Erfahrung, dass es eher die Frauen sind, die den besseren Zugang zum Körper haben und dann oft auch den besseren Zugang zu den Gefühlen.
Eine letzte Frage hätte ich trotzdem noch, weil wir vorhin über Drogen gesprochen haben. Sind Hilfsmittel zulässig, um Gefühle zu regulieren? Drogen, sind die legitim?
Ein schwieriges Thema, weil also so jetzt zum Beispiel in meiner therapeutischen Arbeit erlebe ich die Kehrseite. Ich erlebe die andere Seite, und die ist, jemand nimmt Drogen, weil er Gefühle loswerden will. So, und das macht er eine gewisse Zeit lang, und dann hat sich noch eine Drogensucht entwickelt, und dann ist das Gefühl immer noch nicht weg. Das Gefühl Gefühl von Einsamkeit oder Minderwertigkeit oder so ist nicht weg, sondern ist immer noch da und es taucht ein zusätzliches Problem auf. Es mag durchaus Leute geben, die das in milden Dosierungen für sich selber regulieren können und da individuelle Wege finden, gucken, dass sie nicht in eine körperliche Abhängigkeit geraten und so. Das mag es durchaus geben. In der Praxis sehe ich halt eher die Fälle, wo das nicht gelingt.
Sondern wo es schief geht
und dann halt unter Umständen heftige Folgen hat.
Andreas Knuff, Psychologe, über Mittel und Wege, die eigenen Emotionen zu kontrollieren. Wichtigste Lehre für mich, Emotionen überhaupt erstmal zulassen. Erst dann kriegt man eventuell auch Zugriff darauf. Wenn man die Emotionen leugnet, die Gefühle nicht wahrhaben will, wird es schwer, sie auch unter Kontrolle zu bringen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Kassel. Bei einem Lastwagenunfall in Hessen sind 24 Tonnen Schokolade eine Böschung hinabgestürzt. Gegen 4.30 Uhr kam der 53-jährige Lastwagenfahrer mit seinem Sattelschlepper von der Fahrbahn, der A44, ab. Wie die Polizei berichtet, überwälzte der LKW etwa 100 Meter Leitplanke und stürzte vollbeladen die Böschung hinunter. Um den Fahrer aus seiner Kabine zu befreien, rückte die Feuerwehr Habichtswald mit Steckleitern und Seilen an. Im Gegensatz zu den 24 Tonnen Schokolade, die bei dem Aufprall zerstört wurden, kam der LKW-Fahrer relativ glimpflich davon. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Schokolaster liegt nun 20 Meter unter der Autobahn Richtung Dortmund und soll am Abend aus dem Böschungsbereich geborgen werden. Dafür soll der Streckenabschnitt auf der A44 Richtung Dortmund für mehrere Stunden gesperrt werden. Ob und wie die 24 Tonnen Schokolade geborgen werden, ist noch unklar.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.